ARD. Dortmund und Bayern teilen die Punkte im Topspiel und das ist auch für beide okay, sagt unser Reporter Holger Dahl.
1:1, Spiel ist vorbei, du kannst Gutes mitnehmen, du kannst Schlechtes mitnehmen. Glas ist irgendwie halb voll, finde ich.
RB Leipzig lässt sich von Wolfsburg überrollen, aber Trainer Marco Rose darf vorerst weitermachen, sagt Sportgeschäftsführer Marcel Schäfer.
Hier bei uns gibt es kein Ultimatum. Ich habe jetzt in den vergangenen Wochen mehrfach betont, dass wir überzeugt sind von der Mannschaft, dass wir überzeugt sind vom Trainerteam.
Und im Duell der beiden Aufsteiger durften die Fans von St. Pauli zum ersten Mal in dieser Saison diese Hymne hören. Und über all das sprechen wir jetzt im Bundesliga-Update. Wir öffnen das Adventskalendertürchen des 12. Spieltags in der Bundesliga und dahinter verbirgt sich Jens Weibrot.
Oh Gott, und das am Montagmorgen.
Aber schön, dass du da bist.
Ja, ich freue mich sehr. Was wäre dieser Podcast ohne Anne Hild?
Ja, schön. Dann sind wir vollzählig und sprechen über das, was am Wochenende da los war. Aber erstmal die Frage an dich, was war in deinem Adventskalender drin?
Ich habe gar keinen.
Du hast keinen?
Nee.
Na, dann würde ich mich mal beschweren.
Was sagt das über mich aus, dass ich keinen Adventskalender habe?
Ich habe übrigens auch keinen. Aber wir haben sehr viele Themen für euch mitgebracht.
Aber mich aufs Glatteis locken hier, ne? Ist klar.
Lass uns doch mal über Fußball sprechen, dafür sind wir ja alle da. Topspiel, Dortmund gegen Bayern, zwei Serien sind gerissen, die Bayern haben wieder ein Gegentor kassiert, Dortmund zu Hause mal nicht gewonnen in dieser Saison, zum allerersten Mal wettbewerbsübergreifend ist das passiert. 1:1 ist es ausgegangen und wir lassen uns das direkt mal einschätzen von unserem Reporter Holger Dahl.
Gar nicht so leicht zu beantworten, wer jetzt wirklich mehr aus diesem Spiel mitnehmen kann. Klar ist, dass Borussia Dortmund schon auch irgendwie so eine Art defensive Stabilität gezeigt hat. Aber ich fand, dass in der ersten Halbzeit die Bayern auch eigentlich gar nicht so gut waren. Also klar, so eine Verletzung von Harry Kane bringt sie vielleicht ein bisschen aus dem Muster raus. Aber das Experiment mit Mathys Tel ist aus meiner Sicht nicht aufgegangen. Vor allen Dingen, wenn du siehst, wie in der zweiten Halbzeit Kingsley Coman sozusagen das Spiel der Bayern verändert. Ich glaube, dass die Bayern schon auch nicht ganz unzufrieden nach Hause fahren, weil sie zeigen, dass sie nach einem Rückstand auch in so einem Stadion wie in Dortmund wieder zurückkommen können. Vielleicht wäre in der zweiten Halbzeit sogar noch ein bisschen mehr drin gewesen. Ja, und Dortmund wird sich sagen, die Serie zu Hause ist nicht gerissen, also sie haben zwar nicht gewonnen, aber sie bleiben umgeschlagen, haben gegen den FC Bayern München gar nicht schlecht ausgesehen. Also es ist so ein klassisches Unentschieden-Ding, ne? Also 1:1, Spiel ist vorbei, du kannst Gutes mitnehmen, du kannst Schlechtes mitnehmen. Glas ist irgendwie halb voll, finde ich.
Also ich stimme Holger ja nur sehr, sehr ungern zu, aber ich finde auch, das ist so ein Spiel, es war weniger Spektakel als sonst oft beim Aufeinandertreffen von den beiden, aber eigentlich können wirklich beide gut damit leben. Jeder hat so eine Halbzeit gehabt, die ja besser war.
Also der Satz, ich stimme Holger ungern zu, fällt mir zuletzt zu oft in diesem Podcast, das muss ich ganz ehrlich an dieser Stelle
Meister?
muss ich an dieser Stelle einfach mal sagen. Also in der zweiten Halbzeit sind die Bayern deutlich besser, ist so. Die machen es Dortmund halt nicht mehr so leicht. Ne? Dadurch hat Dortmund Schwierigkeiten, so diese hohe Positionierung, die sie in der ersten Halbzeit gut hinkriegen. Also viel in Bayerns vergleichsweise viel. Immer noch nicht der Hauptanteil, aber viel verglichen mit anderen Spielen der Bayern in der Hälfte der Bayern und dadurch dann halt auch viele Zweikämpfe. Also eigentlich hat Dortmund es geschafft, in der ersten Halbzeit das zu so einem richtigen Kampfspiel zu machen.
Ja, so perfekt im richtigen Moment immer zu stören. Ne?
Ja, genau. Also viel auf die zweiten Bälle gehen, manchmal einfach auch plump lang von hinten raus, dann irgendwie versuchen, Gerassi zu erreichen und dann irgendwie den zweiten Ball zu holen und so. Und das ist sehr gut aufgegangen. Und in der zweiten Halbzeit macht Bayern es ihnen dann einfach nicht mehr so leicht, weil sie bessere Positionsrotationen drin haben, dadurch mehr Bewegung ist und dann kommt Dortmund nicht mehr so leicht in die Zweikämpfe. Und am Ende ist es natürlich schon auch, klar, ein gerechtes Ergebnis. Ja, also dadurch, dass es dann auch so spät ist und so, kann man vielleicht auch sagen, dass Dortmund ein bisschen Pech hatte, aber unterm Strich hat Bayern in der zweiten Halbzeit auch einfach genügend Chancen und das ist schon okay.
Ja, vor allem über die Szene vor dem 1:1 wurde ja dann auch schon viel diskutiert. Niklas Süle wird bei dem Freistoß am Kopf getroffen, geht zu Boden, du siehst, wie sich seine Mitspieler um ihn rum postieren und direkt danach fällt eben dieses 1:1 von Musiala per Kopf, übrigens wieder Kopfballtor Musiala. Bevor ich dich frage, was du von der Szene hältst, wollen wir mal die Trainer hören. Wir fangen mal an mit Nuri Sahin, dem BVB-Trainer.
Ich kenne die Regel so, dass wenn man im Gesicht getroffen wird, dass das Spiel abgebrochen wird oder gestoppt wird, damit sofort Hilfe kommt. Aber der Schiedsrichter hat es versucht mir zu erklären oder hat es erklärt. Und damit hat sich dann die Sache für mich auch erledigt. Es ist natürlich bitter, dass der Ball dann vor die Füße von Leroy fällt und dass, ich glaube, Olise dann flanken kann und der Ball genau da fällt, wo Niki eigentlich die Bälle dann wegköpft. Aber ja, kann ich nicht mehr ändern, deswegen macht es auch keinen Sinn, sich darüber zu lange aufzuregen, ehrlich gesagt.
Also ihm geht es einerseits darum, dass er sich natürlich um den Spieler sorgt im ersten Moment, wenn Süle da zu Boden geht, aber halt auch, dass er dann natürlich in der direkten Folge fehlt. Vincent Kompany sieht es ein bisschen anders.
Ich habe natürlich 17 Jahre Fußball gespielt. Also sie verstehen auch, dass alle Spieler die Regeln auch gut verstehen. Und man kann immer versuchen, das zu nutzen. Und das ist kein Vorwurf oder Kritik, es ist einfach so. Aber in dieser Aktion, wenn so viel passiert, kann man nicht aufhören.
Wem von beiden stimmst du zu?
Ich bin tatsächlich auch eher bei laufen lassen, weil das ja wirklich nur, also es ist natürlich eine total unglückliche Fügung, dass dann halt das Tor fällt. Aber es sind ja wirklich nur ein paar Sekunden, bis es die nächste Spielunterbrechung gibt, wo Süle dann behandelt werden kann.
Aber das weißt du ja vorher nicht.
Nee, das weißt du natürlich nicht, aber wo der Schiedsrichter hat ja dann auch nach dem Spiel gesagt, dass er ja auch sich erstmal selbst irgendwie ein Bild darüber machen musste, was da passiert. Also erstmal checken, war da vielleicht auch irgendwie eine Hand im Spiel oder keine Ahnung so. Du musst ja erstmal dem Spielfluss dann auch erst nochmal folgen. Und ich glaube, wenn das im Mittelfeld ist und er pfeift dann irgendwie 5 Sekunden später ab und sagt, jetzt gucken wir mal nach dem Süle, dann interessiert es keinen, aber innerhalb dieser Zeit fällt halt das Tor.
Ich denk
und das macht es zu so einem Riesenaufreger.
Ja, das ist es eben, dass das Tor fällt und ich denke, wenn es halt auch, weil es so spät war, wenn es jetzt am Anfang des Spiels gewesen wäre und so fällt zum Beispiel das 1-0 für die Bayern, weiß ich nicht, ob der Aufschrei so groß gewesen wäre.
Ja, glaube ich schon.
Ich finde halt in der Situation, der Ball geht ja nochmal raus. Also du hättest, es war ja nicht unmittelbar direkt danach, dass das Tor fällt. Klar, es sind nur wenige Sekunden, aber erstmal entfernt sich der Ball nochmal vom Tor und ich finde, in dem Moment geht die Sicherheit des Spielers eigentlich vor und wir haben wirklich oft die Situation, dass die Spieler dann eben zu Boden gehen, hart aufkommen, erstmal kurz weggetreten sind. Klar, war im Endeffekt nicht so, aber du weißt es halt nicht. Und dass die Mitspieler sich dann auch erstmal um Süle kümmern wollen, verstehe ich halt auch.
Ja, aber das ist natürlich auch, du stehst im eigenen Strafraum und du kassierst halt danach das Tor und dann lässt es vielleicht dann auch so aussehen.
Klar.
Als wenn du besonders dich sorgst um deinen Mitspieler in dem Moment. Weil, sind wir ganz ehrlich, ob Süle es wirklich schafft, aus der Mauer in die Position zu kommen, um den Kopfball zu verteidigen, das ist ja auch nicht safe. Also das
aber
sind
Schlotterbeck
ja sehr viele,
wäre vielleicht dann da gewesen.
Ja, Schlotterbeck bleibt halt stehen und es ist natürlich schon unglücklich, aber es liegt, glaube ich, vor allem daran, dass halt direkt danach dieses Tor halt fällt. So. Ja. Und ansonsten wird da anders drüber diskutiert werden.
Es ist maximal ärgerlich. Ich denke halt nur, weil die Regel eigentlich sein sollte, dass Spieler geschützt werden bei Kopfverletzungen, hätte man nach ihm gucken müssen.
Ja, ich bleibe bei den paar Sekunden und ehrlicherweise die Tatsache, dass Nuri Sahin dann am Ende sagt, so ja, was soll ich mich da jetzt noch länger mit befassen, das sagt für mich eigentlich schon, dass er tief in sich drin das schon auch ein bisschen nachvollziehen kann.
Ich glaube, er ist einfach nur vernünftig und sagt, das kann ich nicht mehr ändern.
Das kann natürlich auch sein.
Auf jeden Fall, Thema Verletzungsupdates, Süle hat anscheinend keine Folgeschäden. Also der fällt nicht aus. Waldemar Anton dagegen schon, wohl Muskelfaserriss in der Leiste. Der Verein hat es nicht genauer bekannt gegeben. Das könnte bedeuten, dass er dieses Jahr nicht mehr spielt. Und Harry Kane, auch ausgewechselt worden in der 33. Minute. Bei ihm kleiner Muskelfaserriss. Auch da ist nicht klar, wie lange er fehlen wird, aber definitiv jetzt im Pokal.
Ja, das ist auf jeden Fall, also beide Verletzungen sind bitter, ne? Weil Waldemar Anton beim BVB echt eine wichtige Rolle auch für den Spielaufbau, nicht nur für die reine Defensivarbeit übernommen hat nach und nach, so mit zum wichtigsten Aufbauspieler geworden im Laufe der letzten Wochen. Und Harry Kane, darüber müssen wir ja gar nicht reden, ne? Der ist ja nicht nur als Scorer wichtig, sondern auch, weil er immer wieder sich einbindet ins Kombinationsspiel und so. Ich finde, dass es mit Thomas Müller gut gelöst worden ist im Spiel, also das hat funktioniert. Ob das immer so funktioniert, weiß ich nicht. Also so, ne, die Bayern, wie oft haben wir darüber diskutiert, dass den Bayern, das ist jetzt 2 Jahre her, eine klare 9 fehlt, ne? Weißt du noch?
Ja.
So, und naja.
Ja, und sie haben keinen wirklichen Ersatz, das stimmt.
Ja.
Schauen wir auf die Frankfurter. Die haben nämlich gezeigt, ein Spieler ist mehr oder weniger ersetzbar, das ist Ugo Ekitike. Und einer ist auf gar keinen Fall ersetzbar. Ich sag nur ein Wort, Omar Marmoush.
Ein Wort?
Ja, du machst die Pointe kaputt.
Also Omar Marmoush ist für dich ein Wort?
Ja.
Okay. Ja gut, ist in Ordnung.
Es war jetzt der 7. Pflichtspielsieg in Serie, 4-0 gegen Heidenheim gewonnen. In der Höhe jetzt aber auch nicht so überraschend bei der Form der beiden Teams, oder?
Ja, es ist halt einfach, ja natürlich, also wenn du mal siehst, auch ganz lange ist es ja eigentlich ein ausgeglichenes Spiel, so vom Gefühl her, und dann steht es trotzdem 3-0 für die Eintracht. Das ist ja halt auch irgendwie so ein Muster, was sich durch diese Saison zieht, ne? Also die sind ultra pragmatisch und halt ultra effektiv. Die haben nur insgesamt 13 Mal aufs Tor geschossen und halt 4 Buden gemacht. Und das zieht sich so durch die Saison. Das ist halt einfach echt herausragend. vielleicht performen sie auch so ein bisschen über. Solange sie es die Saison durchziehen können, ist ja alles fein. Aber wenn es irgendwann in der Saison mal einen Bruch gibt, weil beispielsweise mal Musch ausfällt, aber ich meine, naja, das kann halt immer passieren. Ne?
Klar, aber ich finde, das merkt man halt auch, dass Dino Topmöller schon versucht zu rotieren, eben wegen dieser Dreifachbelastung, aber Mamouche halt eigentlich unverzichtbar ist. Und der hat ja auch zweimal getroffen. Das eine hören wir uns nochmal an.
Und die Frankfurter machen schnell auf der linken Seite. Omar Mamouche, der hat jetzt ganz viel Platz, geht jetzt rein in den Strafraum, schließt ab und der Ball geht ins Tor! Der Ball geht ins Tor zum 3:0 für Eintracht Frankfurt.
Er hätte ja auch noch seinen Hattrick machen können. Also Mamouche, krass.
Ja, hatte genügend Chancen, aber dafür hat Ekitike ja dann noch getroffen.
Ja, genau. Und Heidenheim erinnert mich so ein bisschen an Union der vergangenen Saison. Ne? In der Conference League fehlt im Moment ein Punkt, beziehungsweise würden schon zwei Tore reichen für das bessere Torverhältnis. Da wäre man sicher dabei im Achtelfinale. Und ja, in der Liga ist es jetzt der Relegationsplatz.
Das ist ein altes Thema, ne? Und das ist ja bei Heidenheim noch eher erwartet worden als bei Union in der vergangenen Saison. Ja, ich rechne damit, das habe ich am Donnerstag mit Tobi auch schon gesagt, dass bis zum Ende des Jahres sich an dieser Lage nicht viel ändern wird, weil das Restprogramm für Heidenheim in Anführungszeichen in diesem Jahr Restprogramm ist ja jetzt auch nicht so ohne. Ne?
Ja, auf jeden Fall. Ja, Frankfurt aber 4 Punkte hinter den Bayern. Ja. Bei RB Leipzig sieht es nicht so gut aus. Wir steigen in das Thema ein mit einem Personalupdate. Das hat erstmal nichts mit dem Trainer zu tun, zumindest jetzt nicht ganz direkt. Der Sportdirektor Rufen Schröder, der wechselt zu RB Salzburg, die Stelle ist zu haben. Und ich könnte mir vorstellen, dass das vielleicht eine Doppelausschreibung geben wird bald. Marco Rose, sein Team 1:5 gegen Wolfsburg verloren. Und Wolfsburg ja auch alles andere als in Topform momentan gewesen. Nach 16 Minuten schon 0:3 hinten gewesen. Lass uns mal reinhören, wie Marco Rose sich das erklärt.
Ich glaube, man sieht, dass wir im Moment zu wenig Spieler auf dem Platz haben, die die notwendige Form haben. Zu wenig Spieler, die in der Situation, in der wir sind, in Rollen wachsen, die wir einfach brauchen, die dann auch die nötige Verantwortung übernehmen. Wir haben insgesamt zu wenig Spieler, dafür zu viele Spiele.
Ja, klingt schon so ein bisschen so, als wären alle schuld, nur er nicht. Ne? Also der Kader ist zu dünn, es sind zu viele verletzt, die spielen, performen nicht so, wie er das will. Finde ich ein bisschen schwierig.
Ja, also er macht es sich einfach damit, natürlich, klar, aber ein Stück weit hat er natürlich schon auch recht, weil diese Belastung natürlich schon auch dazu führt, dass jetzt die Intensität nicht mehr so hoch gehalten werden kann. Das sieht man total deutlich und damit sind ja dann die Stärken, die Leipzig in dieser Saison bisher hatte, die gehen ja nach und nach flöten. Ne? Also die haben jetzt gegen Wolfsburg nur 35% der Zweikämpfe gewonnen, das ist unterirdisch. Mhm. Eigentlich war ja so Organisation, Intensität, Zweikampfhärte, das war ja eigentlich so mit das, was eigentlich so den Aufschwung oder den super Saisonstart von Leipzig so getragen hat. Mhm. Und jetzt kommt dann auch noch dazu, dass Peter Gulaschi auf einmal Bälle durch die Beine lässt und dass individuelle Fehler dazu kommen. Sie kriegen Gegentore nach Standardsituationen und so. Dann ist natürlich, wenn du so sehr von der individuellen Qualität von einzelnen Spielern abhängig bist, weil du halt eben so nicht das schlüssige Konzept hast im Spiel nach vorn, dann wirkt sich das sofort negativ aus und das ist jetzt halt so. Ne?
Ja, und dann kommt die individuelle Qualität von Eintracht Frankfurt im Pokal. Also das wird
ja
schon schwierig.
Das wird heftig. Vielleicht ist es das letzte Spiel von Marco Rose, wer weiß.
Also es gab ja die Pfiffe, die haben sich, aber ich habe mich mit Thomas Kunze unterhalten und zum Reporter für Leipzig, der meinte, die Pfiffe gingen jetzt nicht gegen Rose, sondern es ging halt gegen diese Spielweise. Mhm. Ich bin gespannt, wie es weitergeht. Der Verein sagt erstmal kein Ultimatum. Kann sich am Mittwoch wieder anders anhören. Schauen wir auf St. Pauli gegen Kiel. Es gab die Premiere, es gab das erste Heimtor für St. Pauli und das wollen wir uns auch nochmal anhören.
Aus dem Hintergrund Zaljakas Tor! Tor für den FC St. Pauli! Zeit für Song 2 von Blanc! Das ganze 13 Jahre, 6 Monate und 22 Tage nach dem letzten Einsatz dieser Tormusik in der Fußball-Bundesliga.
Das klang jetzt auch so ein bisschen so, als hätten die erst nochmal raussuchen müssen. So, ne?
Ich finde so, als würde der Knopf klemmen. So, der war doch immer hier. Hat ja auch lange genug gedauert, aber dann durfte die Melodie ja noch zweimal gespielt werden. 3:1 gegen Kiel gewonnen. Mhm. St. Pauli hat jetzt 6 Punkte Vorsprung auf Kiel. Ist ja erstmal aus der Abstiegszone raus, auch vom Relegationsplatz runter. Vielleicht ist jetzt dann halt eben der Knoten geplatzt.
Ja, kann, ja, also sie werden es bis zum Ende der Saison schon schwer haben, ne? Also die spielen gegen den Abstieg die ganze Saison. Mhm. Das war jetzt aber, ich kann schon verstehen, dass sich das so ein bisschen wie ein Befreiungsschlag anfühlt, weil es halt auch eben so ein Do-or-Die-Spiel ist gegen den direkten Konkurrenten. Also, ja, Voll. Haben sie sich auch verdient am Ende.
Jetzt geht es aber nächstes Wochenende nach Leverkusen. Für Kiel wird es einfacher. Kiel hat nämlich Leipzig zu Gast.
Nee, das ist zynisch.
Kommen wir zu Bremen gegen Stuttgart. 2:2 ist das Spiel ausgegangen. Zweimal getroffen für den VfB hat der Last Stürmer Standing. Der VfB hat nur noch einen, aber der trifft dann. Mhm. Haben wir den Demirovic.
Ja, waren so klassische Mittelstürmer-Moves, ne? Also so irgendwie Tore des Willens abgezockt, irgendwie mit Wucht. Und am Ende halt auch Mittelstürmer-Statistiken, hat die wenigsten Ballkontakte von allen.
Ja.
Und das ist eigentlich ja fürs Spiel der Stuttgarter nicht so richtig passend. Aber in dem Fall war es halt genau richtig. Auch wenn Werder, die hatten ja schon vor allem in der zweiten Halbzeit auch echt ein bisschen mehr vom Spiel.
Sind ja auch zweimal in Führung gegangen. Ne?
Genau, bessere Chancen auch und so. Also die hätten schon auch den Sieg verdient gehabt. Oder also sie hätten sich, sagen wir mal so, es wäre nicht unverdient gewesen, wenn sie gewonnen hätten. So.
Dann auch hier das Verletzungsupdate. Jamie Leveling ist wohl auf dem Weg der Besserung. Könnte vielleicht sogar schon nächste Woche dann spielen gegen Union Berlin. Dennis Undav eher raus für das komplette Jahr. Und bei El Bilal Touré sieht es auch gar nicht gut aus, Mittelfußbruch. Da weiß man gar nicht genau, ne? Da ist mal von 4 Monaten die Rede, mal von 6 Monaten. Also,
ja, ja. Es ist halt so eine Saison, in der dann alles irgendwie zusammenkommt. Ne? Und dann stehst du halt nur auf Platz 9.
Ist halt die Frage, ob du dann einen brauchst, ob da im Winter noch einer dazukommt oder ob Wolte, Made und Diehl das jetzt irgendwie kompensieren können.
Du meinst jetzt für die Stürmerposition? Ja,
also
gut,
generell für die Offensive.
Ja, also das sind ja auch beides eher, also keine klassischen Stürmer fürs Zentrum, sondern eher aus einer hängenden Position heraus, Diehl auch eher Außenbahn. Ja, also wenn Undav zurückkäme, wäre glaube ich schon erstmal das Gröbste erledigt, aber da ist halt nicht sicher, wie lange das dauert. Ne?
Nee, das stimmt. Schauen wir noch auf die anderen Spiele und beginnen mit dem Titel, der es leider nicht in die Folge geschafft hat. Du hast dir ja Breisgau's Back Alright gewünscht. Freiburg, drei Spiele ohne Tor, 4 Spiele ohne Sieg, jetzt 3:1 gewonnen und so ein bisschen den kleinen Gladbacher Aufwärtstrend gestoppt.
Ja, Gregoritsch da irgendwie so ein bisschen für mich der Gamechanger, weil er so das Spiel der Freiburger nochmal ein bisschen verändert
hat. Obwohl Höhler den Doppelpack geschnitten
hat. Ja, aber durch Gregoritsch als Zielspieler haben sie auf einmal nochmal einen anderen Modus reinbekommen, sagen wir mal so. Und das hat, glaube ich, am Ende auch mit dazu geführt, neben einer echten Willensleistung, also sie haben 58% der Zweikämpfe gewonnen, dass Freiburg dieses Ding gewonnen hat und halt eben nicht Gladbach. Aber Gladbach gewinnt halt nicht 2 Spiele hintereinander.
Ja, das ist Gesetz.
Ja. Augsburg gegen Bochum. Ja, wenn Augsburg gegen Bochum spielt, ist jetzt nicht so überraschend, dass ein verwandelter Elfmeter das Spiel entscheidet. Am Ende Augsburg 1:0 gewonnen. Natürlich trotzdem vollkommen verdient. Bochum offensiv viel zu harmlos. Und sie haben jetzt halt 2 Punkte nach 12 Spieltagen. Es hat noch keine Mannschaft gegeben, die mit dieser Zwischenbilanz am Ende die Klasse gehalten hat.
Ja, ist auf jeden Fall jetzt, so langsam sind wir ja auch in dem Bereich der Gegner, die Bochum dann doch mal schlagen sollte.
Ja,
ne?
Definitiv.
Union gegen Leverkusen. Union Berlin verliert 1:2. Florian Wirtz erstmal nur auf der Bank. Belastungssteuerung, auch mit Hinblick auf das Pokalspiel gegen die Bayern, aber trotzdem dann irgendwie entscheidend. Er kommt rein, legt das Siegtor auf und Schick trifft mal wieder. Mhm. Ja, Leverkusen gewinnt 2:1 und setzt sich da in der Spitzengruppe fest, jetzt wieder auf Platz 3.
Ja, und beim Mainz gegen Hoffenheim gab es die Johnny Burkhardt-Show mit 2 Buden, beide Tore zum 2:0-Sieg gemacht. Also der geht auch gerade richtig ab, ist jetzt auch Dritter in der Torschützenliste. Und
ist auch krass, wie das jetzt gekommen ist, ne?
Ja, das, also der hat ja ganz oft mit Verletzungen zu tun gehabt und jetzt ist er mal längere Zeit verletzungsfrei. Das ist schon wirklich bemerkenswert. Aber Mainz generell ja richtig stabil gerade. Die haben jetzt zum ersten Mal unter Bo Henriksen 3 Spiele in Folge gewonnen.
Und sind auf Platz 7. Also das geht dann auch in Richtung europäische Wettbewerbe. Wir schauen wo ganz anders hin, nämlich in die zweite Liga. Und du hast jetzt die Wahl. Willst du anfangen mit blau-weißer Freude oder blau-weißem Frust?
Blau-weißer, also du meinst schwarz-blau-weiße Freude.
Ja.
Okay.
Du hast jetzt den zweiten Gag in dieser Folge von mir kaputt gemacht.
Ach so, ja, vielleicht sollten wir vorher absprechen, wenn du Gags machst, Anne.
Das nächste Mal schreibe ich dir die ins Skript. Ja. Also wir fangen mit dem HSV an, ne?
Ja.
Spiel 1 nach Baumgart, 3:1 gewonnen beim Karlsruher SC auf Platz 2 in der Tabelle, 4 Punkte hinter Paderborn. Alles wieder in Ordnung beim HSV, oder?
Ja, lief nie besser.
Nee.
Naja, also schon natürlich irgendwann, ne? Mal gucken. Das ist natürlich dann jetzt, wenn Bruno Labbadia wirklich kommt, ist es natürlich für ihn jetzt auch schon wieder vielleicht sogar eine kleine Hürde.
Ich finde aber auch ehrlicherweise, in der zweiten Hälfte sah es am Anfang ja ein bisschen so aus, als würde der HSV wieder eine gute Hälfte, eine nicht so gute. Und wenn das kein Abseits gewesen wäre bei Wanicek, Wer weiß, wenn sie dann 1-2 hinten
liegt. Ja, stand da so auf der Kippe.
Ja, deswegen, also war auch ein bisschen Glück dabei. Ja. Die Euphorie ist, glaube ich, ein bisschen zu früh.
Hatten sie zuletzt aber ja nicht in überbordendem Maße Glück, also von daher.
Achso, ich dachte Euphorie.
Das auch nicht.
Komm, dann schauen wir noch auf Schalke.
Oh, muss das sein.
Ja, du darfst erzählen von deinem Freitagabend, das interessiert uns alle sehr.
Finde ich richtig geil, dass sie so abgehen, ey. Das ist wirklich cool, finde ich, dass die sind jetzt ja Dritter und
13-0 gewonnen
die,
auf
da,
Schalke.
Da waren ja 6000 Fans von Betzenberg mit dabei und du hast richtig gemerkt, wie die sich nach so einer Phase in so einer Saison mal gesehnt haben, ob es dann am Ende wirklich mit um den Aufstieg spielen läuft oder nicht, steht ja noch auf dem anderen Blatt, aber die haben ja auch, sind ja auch echt durch tiefe Täler gegangen.
Ja, wäre ja mal schön für Kaiserslautern, wenn man so ein bisschen nach oben guckt und nicht immer dann irgendwann
nach unten
gucken muss.
Das können sie jetzt ja erstmal und das ist ihnen auch zu gönnen, aber Schalke, ey, das ist, es gibt ja so ein paar Statistiken, die sogar für sie sprechen, keine Ahnung, haben mehr Zweikämpfe gewonnen oder so, aber es gibt einfach gar kein Spielkonzept. Also das ist wirklich schwach und also ich fand das echt ernüchternd und mich würde nicht wundern, wenn sie so spielen, würde mich nicht wundern, wenn die absteigen. Wirklich.
Übrigens Kaiserslautern auch nur 3 Punkte Vorsprung auf Platz 11. Also das ist alles noch nah beieinander. Ja. Schalke hat dagegen 7 Punkte Rückstand auf Platz 11. Schalke jetzt 14. in der Tabelle. Nur noch ein Punkt Vorsprung vor der Abstiegszone.
Das ist wirklich heftig.
So Jens, noch 3-mal spielen, dann ist Weihnachten.
Nice.
Wir melden uns am Donnerstag wieder dann mit der Vorschau auf den 13. Spieltag. Und ich wünsche euch jetzt einen guten Start in die Woche.
Kommt gut rein.